Und nach diesem sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der aufstieg vom Aufgang der Sonne und das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Asser 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige in ihren Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wir haben hier in der Offenbarung praktisch wieder einen dieser Einschübe, die nicht auf der Erde spielen, sondern im Himmel. Ich möchte nochmals betonen von der Offenbarung her, dass die Offenbarung kein Buch ist, das generell chronologisch durchläuft. Sondern wir haben ja gesehen, dass die Bibel hier unterschiedliche Ebenen darstellt. Sie hat einmal die Ebene praktisch des Grundsätzlichen, wo grundsätzliche, prinzipielle Dinge vorgestellt werden. Da gehört vor allem Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 3 dazu. Wir haben ja gesehen, wie Kapitel 2 und 3 praktisch von Gott her eine Darstellung ist, was der Gemeinde Jesu auf diesem Weg durch die Zeit geschieht. Das heißt, eine generell seelsorgerliche Darstellung der Gemeinde Jesu. Gleichzeitig hatten wir in Kapitel 4 und 5 generell Szene im Himmel, wo A in Kapitel 4 vor allem die Anbetung Gottes des Vaters gezeigt wird und generelle Dinge auch von der Schöpfung, wo in Kapitel 5 vor allem die Anbetung Jesu und durch Jesu die Anbetung des Vaters wegen der Erlösung dargestellt wird. Wir hatten dann Kapitel 6, die apokalyptischen Reiter. Dieses Prinzip, das immer gleich abläuft. Verführung, Krieg, Hunger, Tod. Dann hatten wir das nächste Prinzip, nach die apokalyptischen Reiter, das gehörte alles zu den Siegelgerichten, praktisch das Prinzip der Christenverfolgung und das Prinzip vor allem, was in dieser Welt dann abläuft. Das heißt, das Gericht Gottes über diese Welt. Dann kommt jetzt in Kapitel 7 wieder etwas Prinzipielles. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass erst praktisch mit dem letzten Siegel, mit dem siebten Siegel, eine konkrete, direkt ablaufende Gerichtsreihe beginnt, dass wir vorher die prinzipiellen Dinge des Wortes Gottes haben. Und hier haben wir wieder etwas Prinzipielles. So wie es Christenverfolgung gibt aufgrund von den vier apokalyptischen Reitern, so wie der Zorn Gottes über diese Welt kommt aufgrund ihrer Sünde und aufgrund der Verfolgung der Gläubigen, sehen wir hier im Himmel ein göttliches Prinzip, wie Gott heilsgeschichtlich handelt. Und das ist von letzter Bedeutung, dass man das versteht. Und es ist sehr schwierig, manchmal in der Bibel die Dinge in der Ebene auseinanderzuhalten. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben das ja gesehen bei den Siegeln und bei den Folgeabläufen, dass Dinge, die später konkret geschehen, hier bereits prinzipiell, das heißt als Grundsatz dargestellt werden. Und genau das haben wir auch in Kapitel 7. Wir haben in Kapitel 7 eine grundsätzliche Darstellung, wie Gott handelt. Was jetzt natürlich schwierig ist, es steht ja immer, nach diesem sah ich. Wenn man jetzt diese ganze Offenbarung nur chronologisch auffasst, nur auf einer Ebene, dann kommt man zu dem, was die Amerikaner gemacht haben, zum Beispiel den Hall Lindsey. Da gehen wir einfach hin, nimmt die Offenbarung und sagt, das sind die letzten 7 Jahre und reiht aneinander, was hier ablaufen soll. Dass es nicht gestimmt hat, das haben wir alle gesehen. Die Auslegungen haben nicht gestimmt. Die haben Prinzipien, wo sie auf Prinzipien gezielt haben, hatten sie recht. Aber in der konkreten Endzeitabläufe hatten sie nicht recht. Das kann man heute nachweisen, dass es nicht gestimmt hat. Das heißt, wir müssen hier aufpassen, was man konkret sieht und was man konkret, ich sage es mal, dem Schattenbild oder aber dem Grundsätzlichen zuordnen. Das werden wir nachher sehen. Hier auf jeden Fall haben wir eine Szene, und zwar die beginnt praktisch in Vers 1. Er sieht 4 Engel, und diese 4 Engel, die stehen an den 4 Enden der Erde und halten die 4 Winde der Erde fest. Und dass wir hier etwas Prinzipielles haben, das ist gar keine Frage. Dass es hier nicht um, ich sage mal, wirkliches Geschehen handelt, das hier auf der Erde praktisch passiert, dass der Wind abgestellt wird. Ich denke, es ist, wenn man die Texte genau liest, eindeutig. Und dass wir es hier mit einem Schattenbild, mit einem prinzipiellen Schattenbild zu tun haben. Das heißt, in diesem Kapitel 7, da vereinigen sich sowohl ganz klare Abläufe, die dann auch später in der Offenbarung ganz konkret geschehen, mit grundsätzlichen Darstellungen Gottes. Beides wird hier auch dargestellt. Und da müssen wir hier besonders sorgfältig sein. Zuerst einmal das Wort 4. 4 hat in der Bibel immer folgende grundsätzliche Bedeutung. Das ist eine Vollzahl, die alles meint. Drum gibt es 4 Evangelien. Drum gibt es 4 Winde. Drum gibt es 4 Richtungen. Süd, Ost, West, Nord. Drum gibt es hier auch diese 4 Engel. Das hat alles mit diesem Grundsatz zu tun. Das heißt, es ist etwas Allgemeines, das für alles gilt. Wenn wir Offenbarung 20, Vers 8 dann sehen, so als Einstimmung auf diese Dinge. Und er wird ausgehen, um die Heiden zu verführen, die in den 4 Enden der Erde leben, den Gog, den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meere ist. Aber wenn man die Stelle genau untersucht, sieht man eindeutig, dass er nicht meint, dass genau an den 4 Enden der Erde der Gog und der Magog wohnen, sondern dass das eine grundsätzliche Darstellung ist, dass es sich um alle handelt, da werden alle Heiden kommen. Diese Heide werden symbolisiert werden durch Gog und Magog. Gog und Magog steht in der Prophetie in der Regel für das, was wir heute unter Russland verstehen. Das heißt, da werden diese antichristlichen Mächte wieder aufstehen und werden Israel und in dem Fall Jerusalem angreifen. Und zwar werden sie angreifen, weil der Herr Jesus dort ist. Das ist der letzte Aufstand der Menschheit gegen den geoffenbarten Gottessohn. Und zwar, was jetzt hier ganz wichtig ist, dieses 4 bedeutet, es ist eine Grundzahl, etwas Allumfassendes. 4 Engel, Bote, 4 Ecken der Erde, das heißt Nord, Süd, Ost, West und 4 Winde der Erde. Jetzt müssen wir untersuchen, was bedeutet Winde. Das heißt, es ist etwas, was die ganze Erde betrifft, alle generell allumfassend. Und hier heißt es ganz klar, die Winde der Erde werden praktisch auch festgehalten, dass sie nicht über die Erde weht. Und Wind ist ein Wort, das auch in der Prophetie eine Bedeutung hat. Es gibt zwei Worte für Wind. Einmal das Wort für Wind, generell, so wie es hier steht. Und das andere Mal heißt es Pneuma. Und Pneuma ist das Wort für Geist. Und hier steht aber nicht Geist, sondern hier steht der Wind. Jetzt müssen wir mal sehen, wie das die Bibel benutzt. Wisst ihr, man kann relativ einfach sagen, ich meine, ich glaube, ich denke. Das ist ja das Elend auch der Auslegung, der Bibelauslegung. Anstelle, dass man einfach guckt, was die Bibel genau sagt, man muss nur genau lesen. Ich habe jetzt dieses Wort nur mal an vier Bedeutungen gemessen. Und dann sieht man schon relativ einfach, was hiermit gemeint ist. In Matthäus 7, Vers 25 sagt die Schrift, lesch schon ab 24 um des Zusammenhangs willen. Ein jeder nur, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Fels gegründet. Wenn man weiter hinten liest, kommet wiederum die Winde, kommet wiederum die Naturgewalt und das Haus stürzt zusammen. Aber was meint hier der Herr Jesus? Er nimmt hier zwar das Bild eines Hauses, das man in Israel gebaut hat, einmal auf dem Fels, einmal auf dem Sand, aber in Wirklichkeit meint er mit diesem Gleichnis das Lebenshaus eines Menschen. Und das praktisch der Lebenskampf an seinem Fundament rüttelt, dass auch das Gericht Gottes über diesen Menschen ergeht. Und wenn es nicht auf der Fels, auf Christus gegründet ist, dann bricht es zusammen. Das meint er, ist eindeutig. Also wird hier Wind letztendlich auch im Sinne von dem, was einem Menschen begegnet, vom Lebenskampf her, von dem, was auch vom Gericht Gottes her ausgelöst wird, benutzt. Das nächste wäre Matthäus 14, 32. Das ist ja die Begebenheit, wo der Herr Jesus mit den Jüngern im Schiff ist und in Vers 30 kommt ein ganz starker Wind. Und dieser Wind letztendlich, der wird so schlimm, dass der Petrus, der im Vertrauen auf den Herr Jesus aufs Wasser geht, Angst bekommt und zu sinken anfängt und zum Herr Jesus schreit. Jetzt heißt es in Vers 32. Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Es ist keine Frage, dass das eine wirkliche Begebenheit war mit den Elementen, mit wirklichem Wind, mit einem wirklichen Schiff, mit dem Herr Jesus, mit dem Petrus, dass es wirklich so geschehen ist, keine Frage. Aber die geistliche Bedeutung dieser Begebenheit meint doch, dass hier ein Mensch im Glaube handelt und als die Winde ihm entgegenwehrt. Das heißt, wenn dann letztendlich diese auch geistliche Kräfte, die dagegen gehen, kommen, auch das Menschliche, dann, wenn man Angst bekommt, dann sinkt man, dann sauft man geistlich ab. Ist keine Frage. Das heißt, der Wind wird immer in der Bibel benutzt als wirkliches Element, gleichzeitig aber auch als Bild für geistliche, für seelische und auch für geistliche Kräfte, die einem Menschen entgegenstehen. Beides ist von Bedeutung. Und hier nochmal, wo es ganz klar wird, ist in Judas 12, wo die Ungläubigen letztendlich, oder die Halbgläubigen ist vielleicht besser, beschrieben werden, was heißt, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selber weiden, Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben. Und in Epheser 4 sagt ja mal die Bibel in diesem berühmten Gleichnis, wo es um die Befestigung der Gläubigen geht, sie werden umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Das ist hier auch gemeint. Hier ist nicht nur Element gemeint, sondern auch geistliche Winde, Elemente, Dinge, die hier letztendlich den Menschen angeht. Und der Gottlose in Judas 12, das sieht man auch im Epheser 2, 1 bis 3, die werden umhergetrieben. Und die Schrift sagt hier, wenn wir jetzt nochmals in unseren Text zurückgehen, dann sehen wir einfach, er sieht vier Engel, das heißt vier Boten Gottes, die an den vier Enden der Erde stehen, das heißt, es betrifft die ganze Erde, und haltet die vier Winde praktisch fest, dass sie weder übers Meer noch über die Erde weht, noch über irgendeinen Baum. Das heißt jetzt geistlich, natürlich passiert hier auch in der wirkliche, sagen wir mal, normale Umgebung, geistliche Dinge. Da passieren auch Katastrophen und alles Mögliche. Aber etwas ist sicher, hier ist geistlich, auch ein geistlicher Vorgang gemeint, wo Gott praktisch die Winde, praktisch dieses ganze Begeben, das den Menschen auch geistlich umtreibt, zurückhält, ganz gezielt. Zurückhält über die ganze Erde, bis etwas passiert ist. Da kommt wie eine Pause, wie eine Atempause, bis etwas passiert, nämlich dass hier 144.000 aus Israel versiegelt werden. Jetzt müssen wir weiter untersuchen. Die Winde werden über die Erde letztendlich zurückgehalten. Was bedeutet Erde? Wenn man Jesaja 1 guckt, die erste Verse, und zwar Vers 2 bis 4, dann sieht man, was in der Prophetie, in der Schattenbildlichkeit Erde bedeutet. Dort heißt es, höret ihr Himmel und nimmt zu Ohren, o Erde, denn der Herr hat gesprochen, ich habe Kinder großgezogen und erhöht, sie sind von mir abgefallen. Ein Ochs kennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Herrn, Israel kennt ihn nicht, mein Volk unterscheidet nicht. Und zwar hier in der Schattenbildlichkeit, im Alten Testament wird mit Himmel in der Regel die Gemeinde bezeichnet, wird mit Erde in der Regel Israel bezeichnet. Darum heißt es Eres Israel. Israel hat die irdische Verheißung in der Heilsgeschichte und Israel hat die irdische Verheißung. Und Erde steht in der Regel in der Prophetie für Israel. Meer, das zweite, der Wind wird zurückgehalten über die Erde, das heißt über Israel, und der Wind wird zurückgehalten über das Meer. Und in Offenbarung 17, Vers 15 steht ganz klar, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Das Meer heißt in der Offenbarung in der Regel das Völkermeer. Das heißt die Masse der Völker. Das sind die prophetischen Bedeutungen, die symbolischen Begriffe für diese zwei Dinge. Und wenn man Offenbarung 7 symbolisch deutet, in erster Linie, nur in zweiter Linie irdisch, dann kommt man nicht drum herum, dass man hier sieht, dass Gott praktisch hier eine Pause gibt für Israel, eine Pause gibt für die Heide. Dass hier praktisch 144.000 aus Israel versiegelt werden, das heißt, da wird die Vollzahl aus den Juden voll zum Leib Christi hinzugefügt, das ist keine Frage. Bäume, das haben wir studiert in Richter 9, dass die Bäume die Völker sind, ist außer Frage. Das sind die konkreten Völker, die konkreten Nationen, genauso wie Israel praktisch mit 3, sprich 4 Einzelbäumen symbolisiert wird, mit dem Ölbaum, das ist das Israel der Patriarchen, mit dem Feigenbaum, das ist das Israel der Landesverheißung, und mit dem Weinstock, das ist das Israel der Kindschaft, die sie ja verloren hat. Diese Abgabe musste an die Heide, bis die Vollzahl der Heide beieinander ist. Und das vierte, das Israel des Dornstrauchs, das Israel, das der Antichrist hervorbringt. Und die Bibel sagt, der Knebel steht als Gegenpart die ganzen Bäume. Und die Bäume sind immer die Völker in der Prophetie. Also nochmals, die Winde sind in der Symbolsprache der Prophetie, das sind Lehren. Das sind geistliche Bewegungen, zum Beispiel die Französische Revolution war so ein Wind, der Kommunismus war so ein Wind, der Kapitalismus ist so ein Wind. Das sind lauter Bewegungen. Selbst manche kleine Dinge sind solche Winde, die über die Erde wehen. Dann das Meer ist in der Regel das Völkermeer, die Masse der Völker. Die Erde ist in der Regel Israel, Eres Israel, das verheißene Land, das verheißene Volk. Und die Bäume sind die Nationen, das heißt die ethnische Gruppe, diese Völker. Also um die handelt es hier in unserem Text. Diese Bäume, das sieht man auch, ich möchte es nochmal lesen, dass es klar ist. Ich glaube, Richter 9 ist bekannt genug, dass soll man es nochmal lesen. Ich denke, es ist bekannt, Richter 9. Die Fabel Jotams, diese Darstellung des auserwählte Volkes bezüglich des Antichristen. Lukas 21, 29 wird einfach nochmal aufgegriffen. Und zwar, hier sagt die Schrift, und ich verordne euch, wie mir mein Vater das Recht verordnet hat. Entschuldigung, es war 22. 21, 29. Und er sagt ihnen ein Gleichnis, sät den Feigenbaum und alle Bäume. Das ist immer das, was in der Völkerwelt gegenübersteht. Der Feigenbaum Israel und dagegen die Bäume. Das heißt, der Rest der Völker, die Heiden, hebräisch die Goyim, die Nichtgläubigen aus israelischer Sicht. Und das ist auch das, was heute passiert. Diese Konfrontation zwischen dem auserwählten Volk und dem Rest der Welt. Ich habe heute in der Zeitung im Zug wieder eine Leserstimme gelesen. Voll Hass gegen Israel. Kein Verständnis für das auserwählte Volk. Und das steht sich immer gegenüber. Und so ist hier in der Prophetie, sie Israel und sie die Völker. Und die Bäume sind die Völker. Und zwar die Völker, die sich gegen Israel stellen, letztendlich. Das müssen wir einfach sehen. Das heißt, hier geht es um geistliche Linie. Wenn man aber in unseren Text wieder reingeht, um das Offenbarung 7 in der Tiefe zu verstehen, dann heißt es, und ich sah einen anderen Engel, der aufstieg vom Aufgang der Sonne. Der Aufgang der Sonne ist in der Bibel mit Malachi 3, Vers 20 eindeutig klassifiziert. Und zwar, wenn man das uns ansieht, dieses Bild, die ganze Offenbarung ist ja nur eine Sammlung von Bildern aus der biblischen Prophetie. Dieses Bild sagt in Malachi 3,20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln. Wir wissen zum Beispiel aus dem Hesekiel 40 bis 48, wer die Sonne der Gerechtigkeit ist. Wir wissen, wer hier letztendlich gemeint ist, dass der Herr Jesus gemeint ist als die Sonne der Gerechtigkeit, der hier das Licht der Welt in diese dunkle Welt gebracht hat. Und jetzt sagt die Bibel hier, vom Aufgang der Sonne, das heißt vom Herr Jesus her, werden die Engel praktisch geschickt, um das Siegel des lebendigen Gottes anzubringen. Und Siegel heißt in der Bibel immer Besitz. 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Das heißt, Siegel bedeutet Besitz. Wer den Namen Gottes nennt, wer zu Gott gehört. Und Epheser 1, Vers 13, das ist vielleicht das wichtigste Argument für diese Auslegung von dem Wort Siegel. Dort heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das Wort Siegel oder versiegelt, das heißt hier, wenn ich es richtig im Kopf habe, Spragizo, das bedeutet einfach eine Versiegelung im Sinne des Handelsrechts. Und das hat Folgendes bedeutet. Wenn hier in noch griechischer Sprache zum Beispiel ein Sack Mehl verkauft wurde, dann hat man den Sack Mehl genommen, hat ihm den neuen Besitzer gegeben und der neue Besitzer hat sein Siegel, in der Regel Wachs, hat sein Siegel aufgedrückt. Und jetzt sagt dieser Text, dieses griechische Wort eindeutig, in dem Moment, wie der neue Besitzer sein Siegel draufdrückt, hat der alte Besitzer keine Rechte mehr. Und das ist das große Bild für die Wiedergeburt. In dem Moment, wenn ein Mensch wiedergeboren wird, wenn er zum Glauben kommt, wenn er versiegelt wird mit dem Heiligen Geist, dann ist er Eigentum Jesu, gehört dem Vater im Himmel und ist gleichzeitig von den Bindungen des Teufels los. Das heißt, er ist versiegelt und der Vorbesitzer hat keine Rechte mehr. Aus dem Grund ist die Lehre, dass praktisch ein Gläubiger, der wahrhaftig wiedergeboren ist, nur Sünder der Vorväter hat, eine absolute Irrlehre. Die kann man von der Bibel her absolut widerlegen. Der Gläubige, der wiedergeboren wird, der hat keine Sünde der Vorväter, sondern der hat was ganz anderes im Hals. Der hat die Charakterveranlagungen und die Sündenneigungen seiner Vorväter, seiner ganzen Sippe, seiner Verwandtschaft im Hals. Und oft ist es so, wenn jemand labile Vorfahren hatte, dann plötzlich erbt er unter Umständen labile Charaktereigenschaften. Wenn jemand jähzornig war, dann erbt er Jähzorn. Das sind keine okkulte Belastungen, das ist einfach seine Natur, die er geerbt hat. Und dazu ging der Herr Jesus ins Kreuz, um diese Dinge auszuschalten. Er hat keine okkulte Belastungen geerbt, sondern er hat Charaktereigenschaften geerbt. Und die soll er gefälligst in den Tod geben, dass sie nicht wirken. Drum das Kreuz von Golgatha. Das Blut für die Sünde, das Kreuz, um diesen elenden alten Adam mit seiner unendlich langen Sündekette. Ich weiß nicht, wie meine Vorfahren waren, aber ich kenne einen Teil meiner Vorfahren. Wenn ich habe sie nur gekannt als Kind. Aber wenn ich die so in meinem geistigen Auge vorbeilaufen lasse, dann sage ich, woher ich meinen Feuerkopf habe, das weiß ich. Scheint deutlich, das ist eine Linie meiner Verwandtschaft. Die andere Linie ist eher sensibel, da habe ich den Rest her. Wenn du das genau anguckst, kannst du ganz genau zusammenbasteln, wo du herkommst. Und diese Charaktereigenschaften, der jetzt zu glauben, wenn sich jemand bekehrt, ist er plötzlich ein sanftmütiges Lamm, ist Unsinn. Sondern da ist ja die alte Natur ist ja da und die muss jetzt geheiligt werden. Das heißt, ich muss mein Ich in den Tod geben, ich muss verwandelt werden in Jesu Bild, da muss etwas passieren. Nicht das Alte muss verbessert werden in der Heiligung, sondern das Neue zum Zuge kommen vom Kreuz von Golgatha her. Und das ist das, was hier letztendlich mit dem versiegelt gemeint ist. Versiegelung bedeutet, führt Gott in Besitz nehmen durch Wiedergeburt und bedeutet dann ein Eigentum Jesu zu sein. Das heißt, Gottes Kind zu sein, dem Vater im Himmel als Kind anzugehören. Und hier praktisch sagt die Bibel etwas, als heilsgeschichtlicher Überblick. Also jetzt einfach, wenn man von dem Text weggeht, vom Direktor und geht in die geistliche Bedeutung rein. Dann heißt es ganz einfach, Israel zuerst. Apostelgeschichte 13, 46. 1. Timotheus 2, 16. 1. Thessalonicher 2, 16, Entschuldigung. Euch musste das Heil zuerst verkündigt werden. Israel zuerst. Zuerst geht das Heil zu Israel. Was waren das für Menschen, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, die erste Wiedergeburt auf dem Söller in Jerusalem erlebt haben? Was waren das für Menschen? Nur Juden. Was ist bis Apostelgeschichte 8 bis nur geschehen? Nur Bekehrung von Juden. Dann bekehrt sich der erste Proselyt, der erste Judengenosse oder Gottesfürchtige. Da streitet man, ob es ein Proselyt war oder bloß ein Gottesfürchtiger. Aber jemand, der sich zu den Juden gehalten hat. Als dieser Mohr sich bekehrt. Und erst ab Apostelgeschichte 10 bekehren sich die ersten Heiden, Israel zuerst. Und hier haben wir eine generelle Darstellung des Heilshandelns Gottes, nämlich an den vier Winden der Erde, über die ganze Erde, Israel zuerst. Gott versiegelt aus Israel 144.000 und er versiegelt, zweite Symbolsprache, er versiegelt aus Israel und aus der Gemeinde wieder als Ganzes 144.000. Und so besteht der Leib des Christus aus der Vollzahl der Heiden und aus den 144.000, was mitnichten, wie die Zeugen Jehovas ihrem Wahn glaubet, wirklich 144.000 sind, sondern das ist genauso Symbolzahl, 12 mal 12 mal 1000. Das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, manche Ausleger haben auch geglaubt, dass Gott den Erstling aus Israel erweckt und haben geglaubt, dass die extra entrückt werden. Das kommt, wenn man das alles chronologisch sieht. Nicht richtig. Es gibt nur eine Entrückung, es gibt nur eine Errettung, nur ein Leib. Es gibt nur ein Leib und ein Haupt. Das gibt da keinen Unterschied. Sondern Bibel zeigt hier an, zuerst versiegelt Gott aus Israel diese 144.000, die Vollzahl der Juden. Und dann, das ist nämlich wichtig, dann kommt Vers 4 und jetzt hört er plötzlich die Zahl der Versiegelten. Jetzt kommt Israel, jetzt kommt aus jedem Stamm 144.000. Ist euch aufgefallen, welcher Stamm fällt? Dann fällt der Stamm des Antichristen. Und dann ab Vers 9 heißt es plötzlich, und dann sah ich, nämlich danach, nicht chronologisch danach, im Ablauf, dass man zuerst 144.000 aus Israel versiegelten drückt und dann kommen die Heiden, sondern danach praktisch Israel zuerst und dann danach die Heiden. Da kommen nämlich die Geretteten aus der ganzen Welt, die kommen dazu. Und da sieht man, dass aus Israel genauso eine gewisse Vollzahl ist, wie nachher aus den Heiden. Was jetzt hier wichtig ist, ich möchte nochmal zurückgehen und es einfach zeigen. Es wird alles zurückgehalten, praktisch, hier vor Gott her, um hier bei Israel etwas zu tun. Weiter mit den konkreten Gerichten geht's dann im Posaunengericht. Ist euch aufgefallen? Letztendlich, das letzte Siegel fällt. Und das letzte Siegel beginnt bei Offenbarung 8. Mit konkreten Gerichten. Aber dazwischen ist ein Einschub, nämlich eine Darstellung der gesamten Heilsgeschichte. Und so haben wir immer wieder Einschübe. Wir haben den nächsten Einschub in Offenbarung 10, 11, 12. Da ist wieder ein heilsgeschichtlicher Einschub, bevor wieder etwas konkret passiert. Und das ist nämlich das Geheimnis der Offenbarung, dass du dauernd konkrete Abläufe hast, mit Einschüben, die prinzipiell geistliche Dinge darstellen, Abläufe, heilsgeschichtlich, wieder ein konkreter Ablauf, wieder ein Einschub, wieder ein konkreter Ablauf, wieder ein Einschub. Wenn man die Offenbarung so liest, dann ist es kein Geheimnis mehr. Dann hat sie auch nicht mehr diesen spekulativen Charakter, dann ist es relativ einfach. Hier ist ein Einschub. Das heißt, Gott zeigt Israel zuerst, er wird aus Israel sich ein Volk erwählen. Und das ist ganz wichtig, die Versiegelung bedeutet die Errettung. Und diese 144.000 sind 12 mal 12, jeweils eine Vollzahl mal 1000. Und 12 ist die Vollzahl Israels. Dass er nachher bei der Heide kommt, das hat einen Grund. Es gibt nämlich nicht nur 12 Patriarchen, sondern es gibt auch 12 Apostel. Es ist immer die Vollzahl des Heilshandelns Gottes. Und 12 stand einmal für die 12 Patriarchen und einmal für die 12 Apostel. 1000 ist immer die Zahl des Segens Gottes. Das sieht man zum Beispiel an Hesekiel 47, wo Gott den Mensch immer 1000 Ellen weit führt. Immer in die 1000 hinein. Letztendlich die Zahl des Segens Gottes. Und das hier dann fällt, als der Stamm des Antichristen. Ich lese nochmal 1. Mose 49, Vers 16 dazu, dass uns das klar ist. Dann wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Dann wird eine Schlange am Wege sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Ferse beißt, dass der Reiter rücklings stürzt. Dann der böse Stamm. Dann der Stamm des Antichristen. Dann ist praktisch dessen gegenwärtigt, oder dort ist das gegenwärtigt, was in Israel das Böse, das abgefallen ist. Das, was auch letztendlich der Abfall herbeigeführt hat. Das, was auch die Pharisäer ausgezeichnet hat. Das, was der Herr Jesus abgelehnt hat. Diese antichristliche, bösartige Ader, die im Volk Gottes drin ist. Und ich will jetzt nicht über dann reden, man hat ja dann die Christen behandelt. Aber hier ist was ganz klar. Hier muss dann fehlen bei dieser Aufzählung, wenn es um das Segen Gottes geht, um die Versiegelung, dann muss dann fehlen, weil dann ist der böse Stamm, ist der Stamm, der letztendlich die antichristliche Linie im Volk Gottes hervorbringt. Gut, aber nochmal. Kapitel 7 ist ein Einschub, ein gesamtheitsgeschichtlicher Rückblick, wo man sieht, wie Gott mit Israel handelt, wo man sieht, wie Gott mit den Heiden handelt. Das gesamte Heilsgeschehen nochmal beleuchtet. Es passiert immer wieder, und zwar immer, wenn es um himmlische Szene geht. Wenn wir wieder rein auf der Erde dann hinterher sind, dann haben wir wieder den irdischen Ablauf. Und mit dem 7. Siegel beginnen die 7 Posaunengerichte, und dann beginnen ganz konkrete Abläufe auf der Erde. Aber hier haben wir nochmals einen Einschub. Das ist mir wichtig, dass das klar ist. Gut, dann kommen wir zu Kapitel 9. Aber ich möchte nochmals wiederholen, was es mit Israel auf sich hat. Warum Israel zuerst? Warum diese Darstellung der 144.000? Warum betont das zuerst, dann die Heiden? Einfach, dass nochmal die Rolle Israels ganz klar ist. Römer 9, Vers 4. Die Israeliten sind, denen die Sohnschaft oder die Kindschaft, das ist die Errettung, die Herrlichkeit, die Bündnisse gehören, die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Das heißt, Israel hat ursprünglich alles gehört. Aber jetzt sagt Römer 11, Vers 7, und ich denke, da müssen wir jetzt ganz nüchtern sein, was hier die Bibel sagt. Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Das heißt, nicht ganz Israel wurde gerettet. Sondern, das sagt die Bibel ganz klar, die Auswahl hat es erlangt. Und die Auswahl, das sind die 144.000. Und diese Auswahl, diese 144.000, die hier symbolhaft dargestellt werden, diese Auswahl, das steht in Epheser 1 ab Vers 14. Zwar, das sagt die Schrift ganz klar. Das ist ein Tippfehler, das muss 2 heißen, Entschuldigung. 2,14, nicht 1,14. Kapitel 2, Vers 14, irgendwie vertippt. Denn er ist unser Frieden, der aus beiden heißt es in dem ganzen Kapitel, Israel und die Heide, eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, das mosaische Gesetz, um so die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, um die beiden, das heißt Israel und die Gemeinde, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte, und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, das sind die Heiden, und den Nahen, das ist Israel. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Warum sagt er wir? Weil er gleichzeitig ein Jude ist und gleichzeitig der Apostel der Heiden. Darum sagt er wir. Und das ist jetzt ganz entscheidend, und zwar die Bibel sagt, ursprünglich hatte Israel alles. Aber nur die Auswahl, diese 144.000, die hier symbolhaft dargestellt werden in der Offenbarung 7, haben es erreicht. Und es sind diese Gläubige, die hier beschrieben werden, in Epheser 2, ab Vers 14. Das heißt, Gott nimmt sich aus Israel einen Erstling, genauso wie er sich einen Erstling aus der Heide nimmt, und zusammen ist das der Erstling der Rettung. In Apostelgeschichte 13, 46 wird es nochmal ganz klar vom Apostel der Heiden, vom Paulus, beziffert, was das bedeutet. Er sagt hier, da sagt denn Paulus und Barnabas freimütig, nämlich zu den Juden, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Das ist Kapitel 7, Vers 1 bis 8, Israel zuerst. Euch musste zuerst das Wort Gottes verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, ist die Verwerfung des Messias durch Israel, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Das ist Offenbarung 7, Vers 9 bis Vers 17. Da hast du den Rest. Israel zuerst und dann die Heide, aber zusammen bildet sie den Leib des Christus. Römer 9, 27. Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet. Das heißt, diese 144.000 besteht praktisch aus dem Anbruch. Das sind die, die alle sofort zum Glauben kamen, die sich bekehrt haben und aus dem Überrest letztendlich. Und hier ist jetzt ein entscheidendes Problem. Das Heilshandeln Gottes wird so sein, dass der Anbruch selber letztendlich die sind, die zum Leib Jesu Christi gehören. Der Überrest sind die, wo der Heilige Geist dann drüber ausgegossen wird am Schluss. Das ist also wichtig. Aus diesen zwei Teilen besteht das Heil für Israel. Einmal aus dem Anbruch, die gehören zum Leib Christi, und aus dem Überrest, über die der Heilige Geist nochmals ausgegossen wird. Das ist auch der Grund, warum er ausgegossen werden muss, weil bei der Entrückung der Heilige Geist in den Himmel zurückgeht. Dann ist er nicht mehr da. Und dann wird er über Israel, über den Überrest, nochmals ausgegossen. Das ist ein entscheidender Punkt, wo man sieht, Gott hat doppeltes Heilshandeln für Israel. Einmal vom Anbruch her und das zweite Mal vom Überrest her. Die dann gerettet werden, alle einem Tag. Weil nämlich die zwei Drittel, die antichristlich waren und die zu diesem danitischen Geist gehören, die werden ausgelöscht und drin sein, die werden sterben alle. Die wird sterben in den Endzeitgerichten. Überbleibsel ist praktisch der Überrest, über den der Heilige Geist dann nochmals ausgegossen wird. Die dann zwar nicht zum Leib Christi gehören, aber die gerettet sind. Das ist keine Frage. Gut. Dann Römer 11, 25. Das ist mir nochmal wichtig. Also ihr könnt nochmal Jesaja 10, 20 das nachlesen. Römer 11, 25 ist mir nochmal ganz wichtig. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und so ganz Israel gerettet werden wird. Das ist ganz klar, wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist, wenn der letzte Heide sich bekehrt hat nach der Entrückung, dann wendet sich Gott praktisch Israel zu diesem Überrest, die werden sich alle bekehren, die wird er alle retten. Aber die anderen zwei Drittel, die werden umkommen in den Endzeitgerichten. Das ist keine Frage. Aus dem Grund muss man immer, als wahrer Gläubiger, ist man immer pro Israel, ist aber trotzdem nüchtern und weiß, dass das Volk derzeit noch aus drei Dritteln besteht. Zwei Drittel antichristlich, ein Drittel des Volk der Verheißung, über die der Geist ausgegossen wird, die alle gerettet werden. So muss man Israel sehen. Dann ist man nüchtern, sachlich und trotzdem in der richtigen Stellung dem Volke Gottes gegenüber. Was mir jetzt ganz wichtig ist, auch ein Jude, der sich heute bekehrt, für den gilt Galater 3, Vers 28. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Das heißt, in Christus gibt es weder einen Jude noch einen Heide, es gibt keine Heidechristen und keine Judechristen, sondern nur Christen. Und wenn ein Jude sich bekehrt, dann gehört er zum Leib Jesu Christi, dann gehört er zum Anbruch. Wenn er sich erst bekehrt, wenn der Heilige Geist zweite Mal über sie ausgegossen wird, dann gehört er zum Überrest. Aber die Juden, die sich heute bekehren, zur Zeit der Gnade, gehören letztendlich zum Leib Jesu Christi und sind aller eins mit uns in Christus. Das heißt, wir bilden einen Leib, eine Heilskörperschaft. Da wird Gott nicht unterscheidet zwischen Israel und den Heiden, sondern ist nur einer, nämlich der Leib des Christus, die Gemeinde. Und ich denke, das ist wichtig, aber es beginnt Israel zuerst und dann die Heide. Das sind zwei verschiedene heilsgeschichtliche Abläufe. Was die Bibel dann in unserer Offenbarung 7 sagt, nach diesem sah ich, siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen. Aus allen Nationen. Und das ist ja dieses Geheimnis gewesen, das in der Bibel nicht klar war, das für uns überhaupt kein Geheimnis mehr ist, weil wir die Bibel kennen, weil es Gott uns durch sein Wort geoffenbart hat. Aber für die Juden war das wohl ein Geheimnis. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum es so Zeichen gab wie Zungenrede, so Zeichen wie damals die Vision von Petrus, warum Gott besondere Zeichen gegeben hat. Aber in Apostelgeschichte 2,21 ist das eindeutig. Er sagt hier, es soll geschehen, jeder, also egal wo er herkommt, ob Jude oder Heide, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und das ist das Geheimnis, dass eben Gott aus den Heiden praktisch jeden rettet, der den Namen des Herrn anruft. Es wird Gerettete geben aus allen Nationen, aus allen ethnischen Gruppen. Drum ist drum Weltmission, weil Gott aus allen Völkern Menschen rettet. Wenn man es genau nimmt, hat er alle gerettet. Das Kreuz von Golgatha, das Opfer hat für alle Gültigkeit, nur nehmen es die Menschen nicht an. Und der es nicht annimmt, für den hat es keine Wirkung. Der wird verloren gehen, sagt die Bibel glasklar. Aber die es annehmen, für die gilt es aus allen Nationen. Darum kann man sich, egal wo man ist, bekehren. Und es ist ja so in der Missionsgeschichte, das Heil für die Nationen der westlichen Welt geht zu Ende. Die treibt ja bloß nur Unsinn. Ich habe jetzt wieder was mitbekommen, was wieder zu Jahresanfang beim ökumenischen Gottesdienst gelaufen ist. Das ist haarsträubend. Haarsträubend. Das ist genau das, was auf dem Kirchentag, ich denke es war 95 in München, bereits begonnen hat, wo Tänze aufgeführt wurden, die ihre Wurzeln in indische Tempeltänze im Okkultismus haben. Das kommt hinein in die Christenheit. Die Christenheit wird letztendlich auch im Westen völlig kaputt gehen. Und teilweise, wo es noch kleinere Erweckungen gibt, das ist auf dem Missionsfeld, wo eben Heide sind, die nichts gewusst haben vom Heil. Aber hier die westliche Welt ist am Ende. Die hat ihre Gnadezeit mit Füßen getreten seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das muss man einfach hier nüchtern sehen. Die Bibel sagt, es werden aus allen Nationen, Völkern und Sprachen Menschen zum Glauben kommen, obwohl es hier in der westlichen Welt zu Ende geht. Wirklich zu Ende geht. Epheser 2,11 zeigt uns nochmal die Gerettete aus den Heiden, diese Gruppe. Epheserbrief spielt eine ganz wichtige Rolle für diese heilsgeschichtlichen Zusammenhänge. Und da heißt es, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, das ist Israel, die im Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Das heißt auch der Verheißung des ewigen Lebens. Verloren, absolut. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Jetzt passiert's. Wenn dann ein Heide aber zum Jesus kommt. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Dann gehört er plötzlich dazu. Dann gehört er zum Leib. Dann gehört er zu der Gemeinde. Dann ist er dabei. Und das ist das Entscheidende. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die gerettet sind durch Jesu Blut. Sie besteht aus Juden und aus Heiden. Und das Interessante in Epheser 3, Abvers 4, ist, dass es ein Geheimnis war. Wenn ihr die Bibel lest, ohne zu beachten, dass das zum Beispiel im ganzen Alten Testament ein Geheimnis war, in den Evangelien ein Geheimnis war, in der Apostelgeschichte bis Apostelgeschichte 10 ein Geheimnis war, das Gott zwar immer wieder genannt hat, aber es war als Ganzes ein Geheimnis, dann verstehen wir die Bibel nicht. Epheser 3, Vers 4 sagt ganz klar, woran ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen könnt, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht kundgetan wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in dem Christus durch das Evangelium. Das heißt, dass die Heiden dazugehören, dass wir auch gerettet sind, dass der Leib Jesu Christi aus Heiden und Juden besteht, aus beidem. Das war das große Geheimnis. Und ich denke, Johannes 14, Vers 6 brauchen wir nicht zu lesen, wo einfach geschrieben steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dass es nur einen Weg zu Gott gibt. Und auch ein Jude wird nicht gerettet, wenn er die Aliyah vollzieht, wenn er nach Israel zurückgeht und den Boden betritt, sondern er wird nur gerettet durch Jesu Blut. Wenn er sich bekehrt, dann gehört er dazu, wenn er sich nicht bekehrt, dann gehört er nicht dazu. Apostelgeschichte 4, 12 sagt, man kann nur durch den Namen Jesus gerettet werden. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige heilsgeschichtliche Position. Und Kapitel 7 ist ein Einschub in der Bildersprache der Bibel, die uns das Heil nochmal allumfassend darstellt. Mittendrin, bevor die letzte Gerichte beginnt. Also nochmal, damit wir uns richtig verstehen. Kapitel 6, die apokalyptische Reiter. Das Prinzip der Verführung bis zum Krieg und bis zum Tod und bis zum Elend der Menschheit. Das nächste Prinzip, das Prinzip, dass die Welt gegen die Gläubigen ist, das Prinzip der Christenverfolgung. Sechste Prinzip, das Prinzip des Zornes Gottes über diese sündige Welt. Siebte Prinzip, Kapitel 7, letztendlich die Errettung des Anbruchs aus den Juden. Das achte Prinzip, die Errettung der Heide, des Erstlings aus den Heide, die Vollzahl der Heide. Acht, die Zahl der Neuschöpfung. Über acht Prinzipien zeigt Gott die Neuschöpfung auch hier in der Schrift. Dann zeigt die Bibel etwas in dem Kapitel 7 im 11. Vers. Alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten, und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nur ein Tipp, es rentiert sich, diese Lobpreise zum Beispiel zu zählen. Ihr habt 3x3 Lobpreise oder habt zum Beispiel 7 Lobpreise, die immer in der Regel von der Zahl Gottes geprägt sind. Und hier zeigt er nochmal was ganz Klares. Was will Gott für eine Gemeinde? Warum holt er sich aus Juden und aus... ...der unendliche, unsichtbare, allein ewige Gott, weil er unsichtbar ist und im unzugänglichen Licht wohnt, können wir als gefallene Menschen Gott nicht begreifen. Darum muss der Herr Jesus kommen und ihn offenbaren. Und jetzt ist was ganz Wichtiges. Die Bibel benutzt 2 Konstruktionen, um Gott darzustellen. Die Bibel sagt zum Beispiel, Gott ist Liebe. Hier sagt sie, Gott ist Geist. Aber da gibt es im Griechischen einen Unterschied. Einmal steht nämlich, das ist wirklich da und einmal ist nur als Tatsache festgestellt. Hier steht nämlich im Griechischen, Geist der Gott. Und dort, wo steht, dass Gott Liebe ist, da steht, es ist dabei. Und das hat eine Bedeutung. Und zwar, hier zeigt die Bibel, dass das Wesen des lebendigen Gottes Geist ist, dass er Wirklichkeit vom Wesen her Geist ist, dass er aber von der Liebe her versucht, sie uns zu begreifen, was wir unter Liebe versteht, wie Gott ist. Aber Gott ist in Wirklichkeit Geist. Und darum muss er nämlich geoffenbart werden durch den Herr Jesus. Und darum kann man Gott nicht finden. Und darum ist dieser ganze letztendlich Wahn der Menschheit, Gott zu suchen, außer der Person Jesu, ist letztendlich eine Falle des Teufels. Und jetzt muss uns klar sein, wir sehen ja, wie der Teufel in der Versuchung Jesu, wo man Jesus will, dass er ihn anbetet. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wird ein Mensch ein wahrer Anbeter Gottes sein, oder er wird ein Anbeter der Götzen sein, der Idole. Das griechische Wort für Götze ist der gleiche Wortstamm, wo wir unser Wort Idol, unser Fremdwort ableiten. Und entweder diene ich Gott im wahren Evangelium, nämlich im Evangelium seines Sohnes Jesus Christus, oder ich diene den Götzen. Und die Götze, das ist letztendlich, und der größte Götze ist mein Ego, das ist keine Frage, ich diene den Götzen, und dahinter sagt die Bibel, was sie letztendlich den Götze auch opfert, opfert sie in Wirklichkeit den Dämonen, dahinter steht der Teufel, der Anbetung will. Ich werde also entweder, das ist eine Endkonsequenz, entweder Gott anbeten oder der Teufel, ob ich will oder nicht. Es wird das Ende vom Lied sein. Und darum geht der Kampf. Und darum zeigt er in Kapitel 7, es geht darum, Gott zu dienen. Und wenn man das jetzt sieht, wenn man auch weiter unten liest, dann sieht man letztendlich, was Gott will. 13 bis 17. Und ich möchte zuerst, bevor wir zu diesem Diener kommen, wie man Gott dient, möchte ich zeigen, was Gott sagt. Er sagt hier letztendlich, das sind Menschen, die aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben letztendlich Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Und das ist das einzige Merkmal von Gläubigen. Wisst ihr, man hat uns im Ernst weiß gemacht, und das ist eine absolute Irrlehre, dass das wahre Gläubige eines Wesen, das Wesen wäre, als würde er sozial handeln. Diesen Irrtum, den hatte auch Gandhi, der einfach die Bergpredigt genommen hat und gesagt, ein wahrer Christ ist so, oder ein wahrer Mensch, dass er handelt, wie in der Bergpredigt steht. Aber das ist kein Christ, der handelt, wie in der Bergpredigt steht. Das Soziale ist eine Nebenfolge, ein Produkt vom Evangelium. Sondern das Wesen des Gläubigen ist die Wirklichkeit, dass er gewaschen ist im Blut des Lammes. Ein Gläubiger ist gewaschen im Blut Jesu. Und je nach seiner Aufgabe wird er dann, ich sage es mal, mehr sozial oder minder Sozialhändler. Aber das soziale Händler, auch das Selbstlose, aber wenn man noch links auf die Backe schlägt, dass ich dann rechts hinhalte, ist nicht Evangelium, ist nur eine Folge. Ein wahrer Gläubiger wird was ganz anderem erkannt, egal was er tut, er wird zuerst einmal erkannt, dass er gewaschen ist im Blut Jesu Christi, dass er Vergebung der Sünde hat. Das ist ein Gläubiger. Und darum betont er hier und sagt, die Gläubiger aus den Heiden, die kommen, die haben ein einziges Merkmal. Sie haben ihre Kleider helle gemacht im Blut des Lammes. Und das ist ein Gläubiger. Und hier, wenn man jetzt 7 mit den Augen, mit den geistlichen Augen liest, dann siehst du nur noch in jeder Ecke eine heilsgeschichtliche Darstellung des Heils, der Erlösung. Und die Bibel sagt hier ganz klar, Offenbarung 19, Vers 8, was das bedeutet. Es wurde ihr, nämlich der Gemeinde, gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das heißt, die Gerechtigkeit Jesu Christi durch Jesu Blut, das ist das wahre Gewand. Das sind die Kleider, die die Leute hier anhaben. Und das Kleid, das jeder Mensch von Natur aus anhat, das sieht ein bisschen anders aus. Und zwar gravierend anders. Jesaja 64, Vers 5. Und ihr merkt hier, die Bibel benutzt die Bildersprache, weil wir mit unserem begrenzten Verstand es nicht anders verstehen könnten. Wir müssen einfach lernen, die Bildersprache der Bibel zu lesen. In Jesaja 64, Vers 5 sagt die Schrift ganz klar, wir sind allesamt geworden wie Unreine. Und alle unsere Tugenden wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie der Wind. Merkt ihr? Dieser Wind der Leere, dieser Wind der Verführung, dieser Wind des Elends, diese Stürme des Lebens. Und er sagt hier ganz klar, wir sind alle unrein, wir haben alle dreckiges, beflecktes Kleid. Und erst wenn ein Mensch Jesu Blut erlebt, Dann wird sein geistliches Kleid weiß. Dann wird sein Kleid des Heils plötzlich weiß. Dann kommt die Gerechtigkeit Jesu. Dann habe ich innerlich ein weißes Kleid. Ich habe heute, das darf ich nicht laut sagen, ich habe heute einen ganz hohen von der Bank neben mir stehen gehabt, ungefähr einen Meter neben mir. Und dann habe ich mir den einmal ganz genau angeguckt. Und wo er weg war, habe ich ehrlich innerlich denken müssen, was für ein armer Mensch. Du hast seine Augen und sein Ausstrahlen angesehen, dass das Kleid nicht weiß war. Du hast gesehen, dass das Licht dieser Welt nicht da war. Du hast gesehen, da fehlt etwas, das Entscheidende. Und da kannst du dich dann erbarmen, der kann noch so hoch sein. Wenn du ins Gesicht siehst und du siehst plötzlich, da ist kein Licht, da ist kein weißes Kleid, da ist kein Heil. Man muss sagen, oh Elend, was für ein armer Mensch. Und dann verlierst du auch die Angst vor diesen Leuten. Und dann verlierst du auch gewisserweise die Ehrfurcht vor diesen Leuten. Dann weißt du innerlich, eigentlich habe ich was, was du dringend brauchst. Viel nötiger wie dein Riesengehalt, viel nötiger wie deine Macht, viel nötiger wie dein Einfluss. Du brauchst was anderes, das Heil. Das sieht man. Das ist das Entscheidende. Man sieht es tatsächlich. Und die Kleider des Heils ist das, was der Gläubige auszeichnet. Und die Bibel sagt, diese Menschen, die Kleider des Heils haben, die kommen aus der großen Drangsal. Jetzt haben wir die Lehre, die amerikanische Lehre daraus gemacht, dass das ein gewisser Erstling wäre aus der großen Trübsal. Und dass in der großen Trübsal eine riesige Erweckung geben würde, wo Millionen zum Glauben kommen würden. Absolut unmöglich von der Gesamtprophetie der Schrift her. Sondern dieses Kapitel 7 ist eine Gesamtdarstellung der Erlösung. Und drum steht hier die Millionen. Jetzt müssen wir etwas sehen. Er sagt hier, sie kommen aus der Drangsal. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal. Das heißt, diese Welt ist die große Drangsal, die große Trübsal. Trübsal und Drangsal ist das gleiche Wort. Wir haben bloß Drangsal genommen, weil das Trübsal, da könnte man ja meinen, das Wort hat sich etymologisch verändert. Also da könnte man dann auch meinen mit Trübsal, das was wir unter Trübsal blasen meinen, das meint die Bibel nicht, sondern Drangsal ist Druck, absoluter Druck. Vielleicht wäre sogar besser übersetzt mit Bedrängnis. Und da sieht man ganz klar, die wahren Gläubigen haben in dieser Welt Druck, Bedrängnis. Warum? Weil sie anders sind, weil sie das weiße Kleid haben, weil sie gewaschen sind im Blut des Lammes, da ist was anderes. Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Drangsal und dem Reich und dem Ausharren Jesu Christi. Das heißt, Drangsal gehört zum normalen Gläubigen und die Drangsal ist die gesamte Gemeindezeit. Und da kommen sie her. Darum ist Offenbarung 7 ein Gesamtrückblick. 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Es ist die große Trübsal und es ist die letzte Stunde, schon die ganze Zeit. Es ist die gesamte Gemeindezeit. Das, was wir unter großer Trübsal verstehen, das sind die letzten 7 Jahre. Die Not Jakobs. Wahrscheinlich sogar bloß die letzte 3,5 Jahre, die Not Jakobs. Das ist diese prophetische Epoche der letzten 7 Jahre der Danielschen Jahrwoche, die in den letzten 3,5 Jahren zur Verfolgung Israels führt. Das sind diese heilsgeschichtlichen Zusammenhänge. Aber wenn die Bibel von der großen Trübsal redet, meint sie die gesamte Gemeindezeit. Kolosser 1, 24. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch und erdulde stellvertretend in meinem Fleisch, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib, der die Gemeinde ist. Die Gemeinde hat ein bestimmtes Maß. Und Paulus hat ihr Maß von Leiden für den Leib Jesu Christi. Und das musste er ausleben. Und ich und du, wir haben ein bestimmtes Maß an Leiden für den Leib Jesu Christi. Und der Gesamtleib hat ein Vollmaß, denen Paulus und alle Glieder des Leibes Jesu Christi zusammen zu erfüllen haben. Und erst wenn das fertig ist, dann ist auch die Entrückung. Dann ist die Gemeinde fertig. Sie hat aber ein Maß des Leidens für den gesamten Leib, ein Leidensmaß. Und aus dem Grund heißt es hier, sie kommen aus großer Trübsal, aus großer Drangsal. Habt ihr gesehen, was in Kapitel 6 steht? Bis eure Brüder vollendet seid, die auch getötet werden müssen. Das ist genau das Gleiche. Das Prinzip beginnt ja mit den apokalyptischen Rädern und endet mit der Vollzahl der Heiden. Da ist praktisch Kapitel 6 und 7 ein Volleinschub aller geistlichen Prinzipien und der gesamten Heilsgeschichte. Und da sieht man ganz klar, zur Gemeinde gehört das Leiden. Das ist wichtig für uns, für die Endzeit. Es ist ein absolutes Märchen. Geschwister, glaubt es mir. Es ist absolut falsch. Und die Gläubigen, die heute in der Verfolgung sind, was denkt ihr, was die denken, wenn sie diese amerikanische Lehre hören würden? Dass wir letztendlich vor jeder Trübsal entrückt werden. Ja, wo steht es in der Bibel? Sondern wir leben zufällig auf einem Landschrift, wo keine Christenverfolgung ist. Fragt doch mal die Gläubigen in Indonesien, ob sie vor der Trübsal entrückt werden, die heute absolut durch die Verfolgung geht. Fragt doch die Gläubigen in Russland, die hier das Gulag über sich ergehen lassen musste, diese Lager, die verfolgt wurden bis aufs Blut. Fragt die, ob es keine Trübsal gab. Fragt doch mal die alle über diese Lehre. Die sage dir, ist Gesicht, ich habe mit den Brüdern geredet. Ich sage, weißt du, Karl Hermann, das sind Lehrer vom Westen, das sind amerikanische Lehrer. Wir haben was anderes erlebt, wir sind unter durch. Also nicht Abfall, der Gläubige, die sagen, wir kennen es besser, wir sind unter durch. Man darf etwas nicht vergessen, wir sind eine Wohlstandsgesellschaft, wir haben auch Wohlstandslehren. Wir müssen zurückkehren zu der biblischen Lehre, was wirklich biblisch ist. Und nicht das, was der Mensch gern hätte. Und das heißt zu Deutsch, wir werden da reingehen. Wir werden, das verspricht die Bibel, vor dem Zorngericht entrückt werden. Das verspricht sie eindeutig. Aber alles andere verspricht sie nicht, sondern sie sagt sogar, zuerst muss der Antichrist geoffenbart werden, zuerst muss das alles kommen. Und dann erst kommt der Tag des Herrn, dann erst kommt die Entrückung. Das heißt, wir werden dort reingehen, absolut. Und das ist hier, drum Drangsal für die Gemeinde. Ist unser Los. Jetzt kommt was Wichtiges. Jetzt erklärt die Bibel, Vers 15, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Das Wort, das hier mit dienen steht, das ist das Wort für Gottesdienst darbringen. Da steht nicht Diener wie als Sklave Diener, sondern da steht Gottesdienst darbringen. Das heißt, es gibt hier Gläubige und hier hast du eine Szene in der geistlichen Welt, das heißt im Paradies, im Vorhimmel. Der Jesus sagt zu dem, der am Kreuz mit ihm stirbt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er teilt an dem Tag praktisch, wo er stirbt, teilt das Totenreich in Vorhimmel und Vorhölle. Und er sagt, du wirst heute mit mir noch in diesem Vorhimmel im Paradies sein. Und hier ist das Paradies. Und zwar, das Interessante ist, warum kann ich behaupten, dass hier was anders ist, wie letztendlich im Himmel? Dass das nicht im Himmel ist. Ich kann beweisen problemlos, dass das nicht im Himmel ist, also kann die Drückung nicht geschehen sein. Und zwar, da steht, sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, da steht das griechische Wort Naos. Wenn man, ich habe es hier chronologisch, man kann es aber auch vorziehen, in Offenbarung 21, Vers 22, steht aber was ganz Klares, was im Himmel sein wird, im Endzustand der Gemeinde. Dort heißt es ganz klar, und einen Tempel, einen Naos, sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott der Allmächtige ist ihr Tempel, ihr Nahos, das Lamm. Das heißt, im endgültigen Himmel gibt es keinen Tempel mehr. Hier ist aber der Tempel noch. Hier ist schon die Gemeindezeit, hier ist schon der Vorhimmel. Jetzt kann man streiten. Ist das eine Szene, Offenbarung 7, wo der Leib Christi in seiner geistlichen Funktion, so wie er laut Kolosser 3 in die himmlischen Orte versetzt, die dargestellt wird? Oder sind es nur die Gläubigen, die schon tot sind, die schon im Paradies sind? Da kann man drüber streiten. Muss ja nicht alles wissen, oder? Ist besser, man wissen nicht alles. Aber auf jeden Fall ist es eine geistliche Darstellung der Gemeinde Jesu Christi, wie sie im Leib Jesu Christi Gott dient. Und es ist mitnichten eine Szene im Himmel. Im klassischen Himmel, weil dort gibt es keinen Tempel. Wie kann hier ein Tempel sein, wenn es dort keinen gibt? Ausgeschlossen. Das ist auch der Beweis, dass das zwei völlig verschiedene Darstellungen sind. Und dass du hier den Tempel der Leib Jesu Christi hast. Und dass dort letztendlich ein anderer Tempel ist, wo Gott dann sein wird. Allerdings, es ist hier aus meiner Sicht das Paradies. Und zwar aus dem Grund, weil das Gleiche passiert wie im Himmel. Im Vorhimmel passiert nämlich fast das Gleiche wie im Himmel. Fast. Nicht alles, aber fast. Und zwar, Hebräer 8, Vers 5 zeigt uns ja nochmals, dass im Himmel immer die Vorbilder sind. Dort war das Vorbild der Stiftshütte. Das heißt, im Himmel ist das Richtige und auf der Erde ist nicht das Falsche, sondern nur das Abbild, das praktisch von Gott her gegeben wird. Und Hebräer 9, Vers 11, das möchte ich jetzt lesen dazu, dort sagt die Bibel nochmal, dass der Herr Jesus eben in das Richtige eingegangen ist. Und weil er in das Richtige eingegangen ist, darum ist er nicht in den Tempel in Jerusalem eingegangen, sondern heißt es, als aber Christus kam als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er doch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, hat eine ewige Erlösung bewirkt. Das heißt, im Himmel ist immer das Rechte, auf der Erde ist immer bloß Abbild. Darum ist auch der Tempel, die Stiftshütte, das sind nur Abbilder, im Himmel ist das Richtige. Und jetzt ist hier praktisch wiederum was Echtes. Das ist der echte Leib Christi, der echte Naos. Und jetzt sieht man hier, sie sind vor dem Thron Gottes. Wenn ihr nachher die Offenbarung lest, dann werdet ihr sehen, dass sie nicht mehr vor dem Thron, also unterm Thron in gewisser Weise sind, sondern dass Gott direkt bei ihnen ist. Das ist also auch ein Unterschied. Gott ist hier über ihnen. Und im Himmel, in der Offenbarung 21, 22, ist er direkt bei ihnen. Und die Bibel nimmt die Präpositionen nicht als Spiel, sondern die meint es wirklich so. Du siehst, dass hier eine andere Stellung Gott gegenüber ist. Ist nicht der Endzustand, der hier beschrieben wird, sondern nur der Zustand im Paradies. Aber es ist bereits ein Zustand der Seligkeit. Und was hier ganz klar steht, und das ist der Trost der Gläubigen, der Herr Jesus wird sie weiden und leiten zu Wasserquellen. Das heißt, sie werden hier im Vorhimmel, im Paradies bereits absolut Tröstungen haben, die ähnlich sind denen im Himmel. Der Herr Jesus wird sie zur Wasserquelle leiten. Die Gläubiger und die Ungläubiger haben nur im Scheol praktisch geruht, bevor er geteilt war. Und das ist der große Irrtum auch von denen, die den Seelenschlaf lehren. Die sagen, du wirst ausgelöscht und wirst erst bei Auferstehung wieder zum Leben erweckt. Die Bibel lehrt ganz klar, im Alten Testament hatten die kein Bewusstsein. Der Samuel wurde sogar fast böse, als man ihn aus seinem Seelenschlaf aufweckt, als ihn Saul heraufholen lässt. Aber nach der Teilung des Totenreiches, Lukas 16, ist es eindeutig, haben die Bösen, die nicht gerettet sind, Qual und haben die Seligen, die gerettet sind, Seligkeit. Ist überhaupt keine Frage. Das heißt, wenn heute ein Mensch stirbt, wacht er bereits in der Ewigkeit in der Qual auf oder er wacht in der Seligkeit in der Gegenwart Jesu auf. Darum sagt der Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und bei mir Jesus zu sein, weil er gewusst hat, er ist letztendlich in der Herrlichkeit. Was hier passiert, das Gleiche, was in Offenbarung 21, Vers 4 passiert, auch hier wird Gott ihre Tränen abwischen von ihren Augen. Und der Zustand ist so herrlich, auch hier schon im Vorhimmel, dass der Paulus Lust hat abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Das heißt, der Zustand eines Gläubigen, wenn er heute stirbt, im Vorhimmel ist so herrlich, dass der Paulus sagt, das hier auf der Erde ist nichts dagegen, ich will dort sein. Aber dagegen steht eben der Endzustand im Himmel, wo in Offenbarung 21, Vers 3 die Gemeinde direkt bei Gott ist, also in der direkten Ebene, nicht mehr unter ihm. Auch dort wird der Vater, Offenbarung 21, Vers 4, die Tränen abwischen, aber es gibt keinen Tempel dort. Was auch interessant ist, in Offenbarung 21, Vers 23, so Gott will, werden wir irgendwann dort auch mal ankommen mit unserem Bibelstudium. Dort heißt es nochmal ganz klar, es gibt laut 22 nicht nur keinen Tempel dort, kein Naos, sondern die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heide, die gerettet werden, werden in ihrem Lichte wandeln. Das heißt, dort gibt es auch kein Licht mehr, sondern dort ist dann der Endzustand, wo der Herr Jesus alles erleuchtet wird und wo laut Offenbarung 22, 4 sie ihm direkt dienen werden. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und das, was wir in Offenbarung 7 haben, ist eine Vorschattung. Das ist ein Vorzustand. Das ist praktisch der Zustand im Paradies, im Vorhimmel. Und hinterher ist der richtige Himmel. Aber man sieht ganz klar, es kann ja nicht die gleiche Himmel sein. Ist ausgeschlossen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Dort hat es einen Tempel, dort hat es keinen Tempel. Es hat ähnliche Zustände, aber der Endzustand ist anders, wenn nämlich die Gemeinde noch durchs Kreuzgericht muss. Und da werden noch ein paar Dinge geschehen, die absolut entscheidend sind, auch für Gläubige. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen mit unserer Offenbarung 7. Wir haben praktisch in der ganzen Offenbarung keine chronologische Darstellung der letzten 7 Jahre. Wie man auf die Idee kommt, ich kann das verstehen. Aber es ist trotzdem nicht richtig. Wenn man nur Bibel mit Bibel auslegt, kannst du das nicht mehr lehren. Sondern wir haben in Offenbarung 1 eine Gesamtdarstellung Jesu Christi. Wir haben in Kapitel 2 und 3 die Zurichtung der gesamten Gemeinde, das Tor der Buße, was auffällig der Kirchengeschichte entspricht, das sehe ich auch so. Wir haben in 4 und 5 die Anbetung im Himmel. Einmal der Vater im Himmel als der Auftraggeber, der Schöpfer, dann das Lamm Gottes, der Sohn, Jesus Christus, als der Erlöser. In Kapitel 5, für beide die Anbetungsszene. Wir haben dann in 6 das Prinzip der gesamten Weltgeschichte. Praktisch das Prinzip der apokalyptischen Reiter, das Prinzip der Verfolgung, das 5. Das 6. Prinzip des Zornes Gottes über die Sünde, über die Heide. Das 7. Prinzip der Auswahl aus Israel, des Heilshandlers mit Israel. Und das 8. Prinzip des Heil für die Heiden, die Erlösung. Das sind diese großen prinzipiellen Darstellungen nach der Anbetung, die dann die direkte Prophetie einleiten. Und es ist wunderbar, wie die Bibel auch von der Zahlensymbolik her stimmt. Es sind ganz genau diese 8 Prinzipien. Mit dem 8. Prinzip hast du die Neuschöpfung, die Wiedergeburt. Es ist traumhaft, wie die, auch die Zahlensymbolik selbst bei diesen Dingen stimmt. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, jetzt hat der Gläubige doch etwas begriffen. Was habe ich jetzt begriffen? Was habe ich begriffen? Ich habe doch jetzt begriffen, wenn ich dann zu den direkten Gerichten gehe, habe ich doch ein paar Sachen begriffen. Ich habe begriffen, dass es in der ganzen Bibel und auch in der Offenbarung um den Herr Jesus geht, um den Erhöhten. Dass es darum geht, wie ich durch das Tor der Buße ihm gegenüber die richtige Haltung einnehme und dann die richtige Nachfolge praktiziere. Ich habe begriffen, dass es in Wirklichkeit darum geht, Gott im Geist und in der Wahrheit zu dienen und ihn wahrhaftig anzubeten. Ich habe begriffen, dass ich den Weltlauf nicht aufhalten kann, dass diese Prinzipien ablaufen, immer revolvingartig. Revolvingartig heißt immer gleich schneeballartig, aber immer stärker werden in der Endzeit. Und das Ende ist der Antichrist und der Teufel in Menschengestalt auf der Erde. Ich habe begriffen, dass die Gemeinde immer verfolgt wird auf dieser Erde, dass es immer Not, Elend, Krieg und Totschlag und Mord und diese Dinge geben wird. Ich habe begriffen, dass letztendlich in diesem Gesamtablauf immer außer Märtyrium der Zorn Gottes über die Völker ist. Drum passieren auch solche Dinge. Drum passiert das Elend in dieser Welt. Das ist teilweise Gott gewollt. Ich muss genau aufpassen, wenn ich auch helfen will in dieser Welt, dass ich bete, wo soll ich helfen? Die Bibel sagt, wir sollen Gutes tun. Wir sollen Almosen geben. Wir sollen auch helfen. Aber ich muss genau gucken, wo. Nicht, dass ich gar Not lindern möchte. Und dieser Gedanke ist wahrscheinlich demnächst verboten in dieser Welt, weil solche Dinge, dass ich nicht denke, weil Gott manche Dinge gar nicht will, dass sie gemildert werden, sondern er will sich seine ganze Härte als Gericht, als Strafe über die Menschen kommen lassen. Ich muss auch beten, was Gott will, bezüglich dieser Dinge. Man muss sich auch genau überlegen, was man tut. Man darf nicht vergessen, dass auch die ganze Ecke der Illuminaten der Freimaurerei unendlich wohltätig ist. Es gibt viel Humanismus und Wohltätigkeit in dieser Welt. Aber wir wollen ja nicht wohltätig sein, nur um des Menschen willen, sondern so, wie Gott es sagt. Wo Gott will, dass wir wohltätig sind. Und da kommt ganz Entscheidende. Dann zeigt Gott das letzte Prinzip. Israel zuerst mit dem Heil und dann die Heide als Abschluss. Und damit hast du den gesamten Abschluss. Mit diesen 8 Prinzipien hast du den Weltlauf, der uns betrifft. Und für uns ist das Entscheidende, gewaschen zu sein, im Blut des Lammes Gott zu dienen. Und wenn das klar ist, dann öffnet er das letzte Siegel. Dann macht er das letzte auf. Und dann kommen die Endzeit, die Posaunengerichte. Und dann kommt das, was wir unter Endzeit verstehen. Dann kommen die Abläufe. Und dann wird es ernst. Aber ich möchte etwas betonen. Es ist für einen Gläubiger vollkommen egal, ob er dann vom Siegel her die Endzeitabläufe versteht. Und es ist für ihn tödlich, wenn er nicht die ersten 7 Kapitel versteht, um was es nämlich wirklich geht. Und darum wendet Gott so unendlich viel auf die Prinzipien auf und zeigt in der Offenbarung zuerst einmal das Grundprinzip, bevor er überhaupt eine Prophetie geht. Wir müssen zuerst lernen, was Gott prinzipiell will. Dann sind wir auch bereit für diese Endzeit. Wisst ihr, die Welt und der Abfall der Christenheit und die Verführung, die wird Dimensionen annehmen. Wenn ich jetzt sage, dass jetzt plötzlich es möglich ist, dass man halb oder nur teilbekleidet in Kirche tanzt. Im Kirchentag haben wir sie ja gesehen, da war sie fast ganz nackt. Das kommt aus dem heidnischen prostituierten Tempeltanz. Das war der Prostituierte. Aus dem Tempeltanz, muss ich vorstellen. Und das dringt in die Christenheit, in die klassische langsam ein. Wir werden hier nichts mehr verhebt bringen. Das Ding geht runter. Das geht wirklich in die unterste Hölle runter. Wir können nur etwas tun. Gemäß diesen Prinzipien, die wir jetzt gesehen haben in den ersten 7 Kapiteln der Offenbarung, dem Lamme dienen, so wie er es will. Wir können nur gewaschen im Blut des Lammes der klare Weg des Evangeliums gehen. Wir können Israel richtig beurteilen als auserwähltes Volk. Wir können die Heide richtig beurteilen als die, aus der Mitte Gott einfach die rettet, die sich retten lassen. Und dass hier die Gemeinde als Außenseiter nebenher läuft. Dass die Welt aber sich nicht ändert. Die wird sich nicht ändern. Besonders das bisschen Euro, das jetzt die Welt verrückt macht. Das ist nur Ablenkungsmanöver. Glaubt doch nicht, dass der Euro eine Bedeutung hat. Der Euro hat keine Bedeutung, sondern die Zahl des Tieres hat eine Bedeutung. Die Karte haben eine Bedeutung, die PIN-Zahlen, diese Sache. Die wird nebenher eingeführt, da wird die Welt so verrückt machen mit dem Euro, dass sie gar nicht mehr merkt, dass nebenher was viel Brutales läuft. Ihr habt das Gläser im Zollkurier mit dem Chip, der unter die Haut kommt. Das sind die Dinge, wo es drauf ankommt. Ein bisschen Euro, das ist Spielgeld, sei mal hart. Spielerei, das hat mit dem nichts zu tun. Sondern wir Gläubige müssen diese Prinzipien aus diesen 7 Kapiteln der Offenbarung begreifen, müssen sie verinnerlichen, müssen die Offenbarung auch so lesen für unser persönliches Herz und dann gehen wir zur Prophetie. Und so Gott will, werden wir das nächste Mal beginnen mit Kapitel 8, mit dem ersten Siegel und dann werden wir sehen, also mit dem letzten Siegel, Entschuldigung, mit dem letzten Siegel und der ersten Posaune, dann werden wir sehen, was Gott mit dieser Welt tut. Dass er fast ganz anders mit ihr tut, als was wir wollten. Und dass Gott da ganz anders handelt. Und dann sehen wir konkrete Abläufe auch prophetisch. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich möchte einfach danken, dass du uns nicht im Unklaren gelassen hast, sondern dass du uns nicht nur dein Sohn, das lebendige Wort gegeben hast, unseren Herrn Jesus, sondern dass du uns auch das geschriebene Wort gegeben hast, dass wir begreifen können, was auf dieser Welt geschieht, dass wir begreifen können, was mit der Heilsgeschichte, mit der Weltgeschichte auf sich hat, was dein Heilsplan, der Ratschluss der Ewigkeiten ist, letztendlich. Und Herr Jesus, dass du gekommen bist, um uns in diesen Stand von Gotteskindern zu versetzen, um uns zu waschen mit deinem kostbaren und teuren Blut, dass so wie hier aus Israel versiegelt wurde, dass wir versiegelt wurden, als wir gläubig wurden mit dem Heiligen Geist, und dass wir Gotteskinder sein dürfen, dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Und gib uns einfach Gnade, dass jeder in unserer Mitte diese Endzeit richtig begreift, dass wir auch die Offenbarung richtig begreifen, was es heißt, dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst, dir zu dienen, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte, gewaschen zu sein im Blut des Lammes, anders zu sein wie der Rest der Welt, dass wir diese Endzeit unbeschadet überstehen, auch die Gerichte, dass wir bereit sind, wenn deine Posaune für uns persönlich erschallt, dass wir dann bei dir sein dürfen, alle Zeit, wo es dann letztendlich so sein wird, dass der Vater selber uns die Tränen abwischen wird, dass wir dich sehen dürfen, von Angesicht zu Angesicht, um bei dir zu sein, alle Zeit. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Amen.